Qualitätsmanagement für Planungsbüros. Darum wird es heute gehen. Was ist das überhaupt? Welche Vorteile bringt es mit? Wie funktioniert das? Brauche ich ein Zertifikat? Wie bekomme ich ein Zertifikat? Wie läuft ein Audit ab? Und, und. All diese Fragen habe ich für heute mitgebracht. Und ich habe auch einen Experten heute mit dabei, den Dr. Knut Marhold vom Qualitätsverbund Planer am Bau. Hallo, Herr Dr. Marhold.
Hallo, Herr Nordlund. Und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und damit auch an alle herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bauprojekte Digital. Mein Name ist wie immer André Nordlohne, Geschäftsführer der Nordlohne Digital GmbH. Mein Team und ich, wir sind darauf spezialisiert, Unternehmen der Baubranche beim Thema Digitalisierung zu begleiten, Prozesse zu optimieren. Und ja, da sind wir, glaube ich, auch oft bei dem Thema Qualitätsstandards, Prozesse optimieren und. Und ich denke, das passt perfekt zu Ihnen, Herr Dr. Marhold. Und ich würde sagen, für unsere Zuhörer und Zuschauer, ist ja auch bei YouTube und bei den Podcast-Plattformen, ist es erstmal interessant, vielleicht zu erfahren, naja, wer Sie sind und vielleicht ein, zwei Sätze auch zum Unternehmen oder zum Verbund.
Ja, gerne. Also mein Name ist Knut Marhold. Ich war mal Bauingenieur. War mal bezieht sich darauf, dass ich aus dem rein konstruktiven Bereich abgedriftet bin in die Bereiche Unternehmensführung, Marketing und letztendlich auch Qualitätsmanagement. Da habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Rüdiger Weng vor inzwischen 17 Jahren ist es jetzt her, diese Idee ins Leben gerufen, dass wir gesagt haben, jede Pommesbude hat irgendwie so einen ISO-Stempel, nur die Architekten und Ingenieure, die kriegen es irgendwie nicht so richtig auf die Reihe. Und dann haben wir also überlegt, wie können wir das eben auf die Spur bringen, haben uns dann selbst auch erstmal in das Thema Qualitätsmanagement einarbeiten müssen, hatten damals mit dem TÜV Rheinland, der auch heute noch unser Zertifizierungspartner ist, einen kompetenten Partner, der uns erstmal beigebracht hat, was ist eigentlich Qualitätsmanagement. Damals hatten wir natürlich so die Idee, Qualitätsmanagement, also die Qualität von Architektur oder Planungsleistungen zu beurteilen. Wir haben schnell gemerkt, dass insbesondere bei Architekten oder bei Architekturleistungen selbst die Architekten sich ja nicht einig sind, was ist gute Architektur. Und wir trauen uns auch nicht zu, eine Tragwerksplanung oder ein statisches Gutachten zu bewerten und zu beurteilen. Dafür gibt's andere kompetente Leute. Und da haben wir uns dann erklären lassen, dass Qualitätsmanagement eigentlich nur in Anführungsstrichen das ist, was dazu führt, dass die Experten ihre Leistung auch wirklich störungsfrei durchführen können. Also wie sie sich aufs Wesentliche konzentrieren können, nämlich auf ihre eigentliche Planungsarbeit. Und das haben wir dann mit der Hilfe vom TÜV und mit vielen Pilotbüros dann eben so umgesetzt, dass es letztendlich in unseren Qualitätsstandard Planer am Bau mündete, wo eben bestimmte Grundlagen in den Büros vorhanden sein müssen oder aufgebaut werden müssen, um eben diese störungsfreie Arbeit vernünftig durchführen zu können.
Was heißt Qualitätsstandard? Also was bedeutet das konkret?
Ein Standard ist eben etwas, was einheitlich umgesetzt wird. Das heißt, was im Büro beispielsweise als Standard definiert ist, wie man zum Beispiel eine Ordnerstruktur aufbaut, wie man Dateien benennt oder wenn man noch weiter in die Tiefe geht, wo im Büro der Locher und die Druckerpatronen abgelegt sind.
Ja.
Oder auch, ich nehme mal gerne das Beispiel vom Klopapier, dass man weiß, wer das Klopapier kauft, nicht, dass es dann mal zu extremen Problemen kommt.
Ja, okay. Aber das heißt, wenn ich das in meinen Worten zusammenfassen soll, Qualitätsstandard oder Qualitätsmanagement heißt, wir legen Prozesse, definieren Prozesse, die legen wir fest nach einem Ablauf, der festgelegt ist als Standard. Und an denen halten sich möglichst alle, damit am Ende sichergestellt ist, dass wir qualitativ gute Arbeit leisten können, so die Rahmenbedingungen, damit wir unseren Job gut machen können.
Genau. Wir geben aber nicht die Prozesse selbst vor, sondern wir geben nur, dass bestimmte Prozesse eben umgesetzt oder definiert werden müssen. Ja, wir können nicht für jedes einzelne Planungsbüro, das kann kein Standard oder kein Managementsystem, jedem einzelnen Unternehmen vorgeben, wie es seine Arbeit zu machen hat. Wollen wir auch gar nicht.
Okay, wie kann ich mir denn jetzt, also Sie begleiten, also wenn ich es richtig verstehe, Sie begleiten ja auch die begleitenden Firmen dabei, einen QM-Standard zu entwickeln und festzulegen. Wie kann man sich so ein Ergebnis vorstellen oder wie gibt es da irgendwas Greifbares, was man sagen kann, wenn wir das gemacht haben, dann ist es so oder so dokumentiert oder das haben wir dann als Ergebnis oder sowas. Was gibt es da irgendwas, was man so greifen kann dann?
Ist jetzt natürlich so aus dem Stegreif schwer zu sagen, das und das hat man als konkretes Ergebnis. Man hat als konkretes Ergebnis natürlich ein Qualitätsmanagement-Handbuch, egal ob jetzt in analoger oder in digitaler Form. Mhm. Ja, wobei analog für uns immer noch eine Word-Datei ist, was ja auch schon so ein bisschen digital ist, aber eben noch nicht das, was wir unter digitalem Qualitätsmanagement verstehen. Aber wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass viele Büros halt das Vehikel noch brauchen, um eben wirklich sich in die eigenen Prozesse einzuarbeiten. Das ist also das, was man hinterher hat und was sich an einem Standard, also an verschiedenen Kriterien orientiert, die halt aus unserer Sicht, aus Sicht unserer Pilotunternehmen, die wir hatten, und aus Sicht des Zertifizierers, in dem Fall Rheinland, oder notwendig sind, um so etwas umzusetzen. Sowas ist natürlich grundsätzlich auch im Bereich der ISO 9001. Das ist ja die internationale Qualitätsmanagement-Norm. International Standard Organization. Das heißt, da werden Standards definiert. Nur, dass gerade für Planungsbüros das eben überhaupt nicht passt, weil die ISO eben in Industrieprozesse eben auf Industrieprozesse ausgerichtet ist. Und vor allen Dingen eher auf Großindustrie und weniger auf die kleineren Planungsbüros halt ausgerichtet ist. Und deswegen haben wir halt einen Standard entwickelt, der speziell für Planer und eben auch insbesondere für kleine Planungsbüros sinnvoll ist. Ja. Cool. Und das ist das, was man hinterher dann tatsächlich in der Hand hat, nämlich für das eigene Büro Richtlinien, nach denen sich jeder im Unternehmen eben richten kann. Ja, und wir hören es relativ häufig, dass eben gerade jüngere Mitarbeiter, die neu ins Büro kommen, dass die halt unheimlich froh sind, einen solchen Standard zu haben, um sich daran orientieren zu können und nicht jedes Mal wieder nachfragen müssen, ist das denn geregelt? Ja, sondern direkt wissen, hier haben wir unsere Regeln, da wissen wir genau, das wird so gemacht. Und ansonsten können wir uns eben auf unsere Arbeit konzentrieren. Und gerade jüngere Leute wollen ja oftmals eben wirklich sagen, wir möchten unsere Arbeit machen und ansonsten nicht unbedingt jetzt Work-Life-Separation, 16 Uhr Feierabend und damit nichts mehr mit dem Unternehmen oder mit der Arbeit zu tun haben, aber zumindest sich darauf konzentrieren können, das ist meine Arbeit, da konzentriere ich mich dann drauf und dann kann ich auch in Ruhe in Feierabend gehen und mich auf mein Privatleben konzentrieren.
Ja. Okay, aber das heißt, als Ergebnis haben wir einmal das Handbuch in Anführungszeichen, oder da kommen wir gleich auch nochmal zu, das ist auch interessant, da haben wir gesagt, digitale Systematik gibt es oder analoge Systematik, können wir gleich auch nochmal vielleicht drüber sprechen, was so der Unterschied ist. Und aber auch, das war das Interessante, eigentlich ein Zertifikat, es gibt auch eine Zertifizierung am Ende des Tages, sodass ich wirklich ein Siegel oder irgendwas habe, was ich dann nutzen kann, glaube ich, bei Ausschreibungen oder Ähnlichem. Ich bin zertifiziert nach Planer am Bau jetzt auch. Das ist ein eigenes Zertifikat.
Genau, es gibt also ein Zertifikat, eine Urkunde vom TÜV Rheinland. Anschließend, der von uns als externer Zertifizierer beauftragt ist, das in den Büros auch zu prüfen, ob das alles so durchgeführt wird. Ja, wir sind meistens dabei oder wir versuchen zumindest dabei zu sein. Geht natürlich bei fast 400 Büros. Funktioniert das natürlich nicht immer. Wir sind im Moment bei, glaube ich, 350 zertifizierten Büros. Und 390 Mitgliedbüros, da geht es natürlich nicht, dass wir zu jedem Einzelnen dann hinfahren können. Aber wir versuchen es schon, dann eben auch uns in den Büros halt anzuschauen, wie das da umgesetzt ist.
Ja.
Das Zertifikat wird durchaus auch, das zeigen Umfragen bei unseren Mitgliedern, bei allen Auftraggebern von privaten bis zu öffentlichen anerkannt. Also wir haben bislang auch bei öffentlichen Ausschreibungen noch nie Probleme gehabt. Und es ist auch so, früher wurde mal teilweise in öffentlichen Verfahren, VGV-Verfahren, ein QM-Zertifikat nach ISO 9001 verlangt. Das ist aber nach EU-Recht nicht zulässig. Ja, es, okay. Es gab mal so eine Übergangsfrist, aber letztendlich, ganz früher hieß es oder vergleichbar. Der Zusatz ist auch nicht mehr erlaubt. Im Prinzip muss es jetzt heißen, es ist ein Qualitätsstandard oder ein Qualitätsmanagementsystem nachzuweisen. So. Und das ist immer auch Planer am Bau.
Und das heißt jetzt vom Verständnis, wir haben, also wenn jetzt ich jetzt ein Planungsbüro bin, ich bin heute nach DIN ISO 9001 zertifiziert, ich kenne das auch bei einigen unserer Kunden und da weiß ich auch, dass das im Endeffekt mehr oder weniger nur gemacht wurde, um halt an Ausschreibungen teilnehmen zu können und da bessere Chancen zu haben, in Anführungszeichen, aber gelebt wird nach diesen Strukturen überhaupt nicht, weil die überhaupt nicht passen zum Unternehmen, wie Sie es ja auch gerade schon mal gesagt haben. Genau. Wenn ich aber jetzt eine Struktur haben möchte, die Messer auf ein Planungsbüro abzielt, dann wäre jetzt Planer am Bau halt angepasst für also ein Zertifikat, was auf Planungsbüros auch wirklich ja, im Endeffekt jetzt, wenn ich es richtig verstehe, zugeschnitten ist.
Genau.
Und dann nochmal als Verständnisfrage, wenn jetzt der TÜV kommt und prüft, dann muss ich ja gewisse Kriterien erfüllt haben, damit, also ich stelle mir jetzt sowieso eine Checkliste vor, haben die das hackt man dann ab. Und das ist quasi der Standard, der auch vom Planer am Bau quasi vorgegeben wurde. Was muss alles beachtet werden, damit das Zertifikat ausgestellt werden kann, richtig?
Genau, es gibt eine Checkliste, die am Anfang von uns auch mitgegeben wird und die wir dann auch hinterher anhand des Handbuches gegenprüfen. Das heißt, wir schauen uns dann anhand unserer Checkliste an, sind alle Kriterien des Standards, also alles, was gefordert ist, im Handbuch auch enthalten. Mhm. Wenn der TÜV dann ins Haus kommt, ist es nochmal ein bisschen anders. Die prüfen zwar auch, ob alle Kriterien erfüllt sind, aber die prüfen es direkt vor Ort und lassen sich dann eben auch vor Ort zeigen, was wir nach Aktenlage von außen natürlich nicht zu 100% überprüfen können. Und es werden dann auch immer wieder Mitarbeiter gefragt, ja, wie wird denn eine Projektstruktur umgesetzt? Zeig uns mal bitte, wie das hier, was im Handbuch steht, hier umgesetzt ist. Oder so eine einfache Frage, wenn du was nicht weißt, ne, wo guckst du denn nach? Ja? Und dann muss nicht kommen im Qualitätsmanagement-Handbuch auf Seite 47 in Zeile 17, sondern wir haben ja ein Qualitätsmanagement-Handbuch und da kann ich ja jederzeit.
Ja. Aber das heißt, die Prüfer gehen auch richtig hin zu den Mitarbeitern und machen quasi so eine stichprobenartige Überprüfung. Ja, lügen die uns jetzt hier an, in Anführungszeichen, oder ist das wahr, was da steht im Handbuch? Und dann gucken die bei Mitarbeitern, halten die sich eigentlich an die eigenen Vorgaben des Handbuchs? Ist das wirklich so, dass sie das machprüfen?
Ja, das ist tatsächlich so. Man muss sich das aber nicht jetzt vorstellen wie so eine Abiturprüfung oder so der Art, dass der Prüfer im Prinzip Fehler sucht, sondern die Prüfer suchen Möglichkeiten der Verbesserung in der Regel. Das heißt, wenn die was erkennen, na, was nicht hundertprozentig richtig läuft, dann geben sie einen Hinweis, schaut euch den Prozess doch nochmal an, ja, passt vielleicht nicht ganz oder er passt zwar so, wie ihr ihn aufgeschrieben habt, aber ist das denn passend für euer Unternehmen überhaupt? Oder ist daran nochmal möglicherweise was zu optimieren?
Und ich stelle mir das jetzt vor, da kommt jemand vom TÜV. Meine erste Haltung wäre jetzt mal der, woher nimmt der sich jetzt das Recht, mir zu sagen, wie der Prozess besser gehen kann? Das ist ja, wie können die denn dann beurteilen oder sagen, hier musst du nochmal nachbessern? Wie kommt das, dass das so ist überhaupt?
Die TÜV-Auditoren, die quasi rumgeschickt werden, sind alles sogenannte akkreditierte Auditoren. Das heißt, die müssen auch eine Prüfung durchgemacht haben. Im Bereich der ISO ist es tatsächlich so, die müssten auch selbst Bauingenieure oder Architekten sein. Das ist bei uns jetzt nicht der Fall, wobei es aus meiner Sicht auch Blödsinn ist, aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber also wir haben durchaus auch Ingenieure bei unseren Auditoren, aber im Wesentlichen geht es ja nicht um die Ingenieur- oder Architekturleistung, die dahinter steckt, sondern im Prinzip um eine organisatorische Leistung, also um die Prüfung des Managementsystems. Ja, und da kann so ein Auditor, ne, ein erfahrener Auditor, und wir haben halt nur erfahrene und auch pragmatische Auditoren, wir haben schon mehrere Auditoren rausgeschmissen, die eben nicht pragmatisch waren, die eben so Fehler gesucht haben oder so formalistisch unterwegs waren. Bei uns sind die eigentlich so gepolt, dass die helfen wollen. So, und die haben natürlich Ahnung von Prozessen. Wie könnte ein Prozess grundsätzlich besser ablaufen? Ja. Und wenn die erstmal so die ersten 3, 4 Audits gemacht haben in Planungsbüros, haben die sich natürlich auch sehr schnell in das Thema Planungsbüro eingefunden. Und die meisten Man kann sagen, alle wissen inzwischen auch, was eine HOAI ist, was eine VOB ist, was ein VGV-Verfahren ist. Also da kennen die sich schon mit aus und können schon entsprechend Hinweise geben. Natürlich nicht im Detail, aber sie können sagen, in anderen Büros ja, so und so gemacht. Ja, wieso ist das bei euch anders? Also eher das Hinterfragen als konkret sagen, ihr müsst den Prozess anders machen.
Und Sie haben jetzt gesagt, wir, haben Sie als Qualitätsverbund Einfluss darauf, wer Auditor wird beim TÜV und das prüft, das Siegel oder
bedingt. Also wir suchen natürlich die Auditoren selbst mit aus. Also wir gucken uns vor bei einem Trainee-Audit an, ob, sage ich mal, der neue Auditor, die neue Auditorin einen guten Eindruck macht aus unserer Sicht. Und wir sind in der Regel bei dem ersten eigenständigen Audit des neuen Auditors dabei, sodass wir dann im Prinzip die Mittlerfunktion haben. Wir können dem Auditor sagen, pass mal auf, im Planungsbüro sieht das aber so und so aus. Und wir können dem Planungsbüro sagen, ein Prozess wird nun mal so und so definiert und in der Richtung müsst ihr auch agieren. Ja, also da eine gewisse Vermittlerfunktion übernehmen, bis der Auditor sich so weit eingearbeitet, dass es funktioniert.
Aber das finde ich interessant, weil ist das bei, wenn ich jetzt DIN ISO 9001, da gibt es ja auch Unternehmen, die einem helfen, das so aufzubauen. Haben die auch alle Einfluss auf die Auditoren oder ist das jetzt so, weil sie ein eigenes Siegel, also ein eigenes Zertifikat haben, also im Vergleich zu denen, die
ISO 9001 umsetzen? Das ist bei der ISO tatsächlich anders. Bei der ISO wird ein Auditor seitens des Zertifizierers gestellt. Ja. Der muss halt diese Kriterien erfüllen gegenüber der DAX, der Deutschen Akkreditierungsstelle, dass der in diesem Bereich gearbeitet haben muss. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, im Medizinbereich, das heißt, ein Audit in einer Zahnarztpraxis müsste ein Zahnarzt machen als Auditor. Mhm. Ja, da verzweifeln auch die Zertifizierungsstellen dran, dass das so eng gesehen wird. Und das ist sehr schwierig. Deswegen ist in der letzten Zeit auch im Bereich der Planungsbüros ist sehr schwierig geworden. Die Zertifizierer haben Probleme, dort tatsächlich Auditoren zu finden, beziehungsweise es werden dann Geltungsbereiche müssen angepasst werden, damit die Auditoren das auch prüfen können. Also völlig hirnrissig, Entschuldigung, aber völlig hirnrissig, dass ein Unternehmen nicht sagen darf, was sie geprüft haben möchten, sondern dass sie vorgegeben kriegen, was geprüft werden kann. Ja, und das ist bei uns natürlich natürlich auch so. Wir geben natürlich auch bestimmte Kriterien vor, aber es ist nicht so, dass jetzt unbedingt ein Ingenieur oder ein Architekt in das Unternehmen müsste, um es zu auditieren.
Okay, das heißt theoretisch auch eine Art Quereinsteiger, in Anführungszeichen, oder der jetzt nicht direkt aus der Baubranche kommt, könnte Auditor lernen oder angelernt werden.
Wie gesagt, die Auditoren haben ja eine Auditorenausbildung. Ja. Das heißt, die sind geprüft, die sind akkreditiert. Das heißt, da steckt schon was hinter. Insofern, wir haben, oder bei einer ISO hat man diese Möglichkeit nicht, sich einen Auditor auszusuchen. Man kann sich nur den Berater aussuchen. So. Mhm. Sie brauchen, wenn Sie sich nach ISO zertifizieren lassen, Sie kommen ohne einen akkreditierten Auditor gar nicht aus. Sie müssen hier ein internes Audit machen. Das Audit muss aber von einem akkreditierten Auditor durchgeführt werden. Wenn man den nicht selbst im Unternehmen im eigenen Büro vorhält, also ausbildet, was gerade für ein kleines Büro ja Irrsinn ist, muss man einen externen dazu nehmen.
Ja. Aber das ist jetzt auch ein Vorteil, wenn man mit Ihnen zusammenarbeitet. Hört sich das jetzt für mich wie ein Vorteil an. Erstens, Sie haben das Zertifikat sozusagen, das ist Ihres, in Anführungszeichen. Sie haben das ja aufgebaut. Zweitens, betreuen Sie die Unternehmen, das ja auch das Qualitätsmanagement nach dem Zertifikat richtig aufzusetzen. Und drittens, kennen Sie die Auditoren ja anscheinend auch oder helfen dabei, die auszuwählen sogar.
Das hört sich ja. Also, wir nehmen die Auditoren schon so ein bisschen an die Hand oder gucken uns an. Ja. Ja, führen auch Gespräche mit denen. Wir haben zweimal im Jahr einen sogenannten Auditoren-Erfahrungsaustausch, wo wir uns mit den Auditoren und mit dem TÜV zusammensetzen, um über Probleme während der Audits zu sprechen, um Dinge anzusprechen, die uns auffallen oder aufgefallen sind, wenn wir es nicht direkt ansprechen. Wenn wir bei den Audits dabei sind, dann setzen wir uns oftmals mit den Auditoren hinterher noch einen Kaffee zusammen und dann so ein bisschen Manöverkritik.
Ja, okay, verstehe ich. Ja. Mhm. Und Was würden Sie jetzt sagen, ist so der größte Nutzen, wenn ich jetzt nachher ein Zertifikat habe? Also das eine haben wir schon mal gesagt, wahrscheinlich für Ausschreibungen und sowas ist das natürlich ein Aushängeschild, auf jeden Fall, und auch Prozesse optimiert. Oder wo würden Sie jetzt den größten Nutzen für die Unternehmen nachher sehen, die das dann umgesetzt haben?
Der größte Nutzen ist tatsächlich einmal die Büroorganisation, also die Optimierung der eigenen Strukturen, dann eine Systematik reinzubringen. Das hilft vielen Büros schon weiter, sodass tatsächlich der ein oder andere dann auch mal sagt, ach ja, Zertifizierung schön, aber solange es kein Kunde verlangt, ich bin froh, dass ich meine Prozesse organisiert habe, dass meine Mitarbeiter mitziehen. Ja, aber da sind wir genau an dem Punkt. Ziehen alle Mitarbeiter mit, dann ist es gut. Ja, wenn nicht, dann ist natürlich so eine Zertifizierung schon mal etwas, was einen gewissen Druck auch auf einen einzelnen Mitarbeiter im positiven Sinne ausübt. Ja, ich sage mal so scherzeshalber, ihr könnt euren Mitarbeitern dann sagen, wenn die nicht mitziehen, dann kriegt ihr das Zertifikat nicht und könnt bei Ausschreibungen damit keine Punkte mehr machen, keine Aufträge mehr holen oder weniger Aufträge, Stellen gefährdet. So nach dem Motto, die, die nicht mitziehen, sind die Ersten, die gehen.
Ja, okay. Also verstehe ich, das heißt, okay.
Also so ein Zertifikat hat natürlich auch für ein Unternehmen eine Bedeutung und einen Imagewert, sowohl nach innen als auch nach außen. Ja, wir haben zum Beispiel ein Büro bei uns, die haben, als sie zertifiziert wurden, haben die das Handbuch für jeden einzelnen Mitarbeiter drucken und binden lassen, also in Hardcopy binden lassen. Ja, hat jeder Mitarbeiter quasi bekommen. Ja, um die Wertigkeit des ganzen Systems halt im Büro eben auch nochmal darzustellen.
Das war eh auch nur eine Frage. Sie haben ja eben schon mal gesagt, das, was Sie jetzt ja beschreiben, wäre die analoge Form. Aber Sie haben ja auch gesagt, eine Word-Datei wäre auch noch die analoge Form. Und dann hatten Sie ja auch angesprochen, es gibt ja auch digitale Systematiken fürs Qualitätsmanagement. Können Sie mal erklären, was das ist? Also, weil ich kenne tatsächlich immer Handbücher. Das ist so das Klassische, was ich noch kenne. Ein Handbuch, Word-Datei, wie Sie es gerade beschreiben, PDF und so weiter, die wird mal hier und da überarbeitet, aber das kenne ich so. Und dann geht klar, ich kenne so ein paar Softwarelösungen, mit denen man das vielleicht macht. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber holen Sie uns die Zuschauer auch nochmal ab, was heißt das?
Qualität. Also, grundsätzlich ist nicht zwingend erforderlich, dass Sie ein Handbuch in Papier- oder Word-Form haben müssen. Entscheidend ist, dass sie die Kriterien irgendwie dokumentiert erfüllen. Ja, das heißt, man muss nachvollziehen können, wo ist geregelt, zum Beispiel, wie eine Datei bezeichnet wird. Das muss irgendwo geregelt sein. Und wenn es im Büromanagementsystem in unterm Strich oder wie sie alle heißen, geregelt ist, dass sie ein Projekt gar nicht mehr oder eine Datei gar nicht mehr anders bezeichnen kann, sondern dass sie automatisiert benannt wird, womit wir dann schon bei der Digitalisierung ein bisschen sind. Ja. Aber Sie haben sicherlich recht, bei den meisten Unternehmen, bei den meisten Büros ist es immer noch dieses Word-Handbuch und auch ein Ausdruck in einem Ordner. Viele haben es einfach digital irgendwo abgelegt, dass man reingucken kann. Und dann kommen natürlich immer mehr die Büros, die sagen, okay, wir legen das Ganze mal in einem unternehmensinternen Wiki oder sogar in einem eigenen in einer eigenen Qualitätsmanagement-Software ab. Na, das kommt immer mehr. Wir haben schon vor vielen, vielen Jahren haben wir schon selbst Wiki-Systemen oder die Installation eines Wiki-Systems angeboten. Mit Vorlauf und allem drum und dran ist überhaupt nicht abgefragt worden. Ja, trotz allen Informationen, trotz allen Vorlagen, die wir da gemacht haben, ist nicht angenommen worden. Wird auch heute im Prinzip noch nicht, weil natürlich jeder sein eigenes Wiki-System hat. Na, wie viele verschiedene Wiki-Basissysteme gibt es? Oder tatsächlich viele kommen noch immer mehr zu der Überzeugung, okay, wenn schon, dann wollen wir unser gesamtes System und unsere gesamte Büroorganisation digitalisieren. Und dann brauchen wir halt nicht nur so ein Wiki-System, sondern wir brauchen ein System, mit dem wir wirklich durchgängig arbeiten können.
Ja, ja. Das ist so der Punkt, wo wir wahrscheinlich auch ins Spiel kommen bei unseren Kunden in dem Systematik.
Das kann ich mir vorstellen.
Wenn ich das richtig verstehe, es ist nur wichtig, dass es dokumentiert ist, aber gibt keine Formvorschrift. Ich kann also theoretisch auch ein Video abgedreht haben zur Struktur von Dateiablagen und so weiter. Also, so machen wir das ja oft, aber das heißt, das Dokumentieren selber ist das Wichtigste. Dass es dokumentiert ist. Wie ist jetzt mal, sag ich mal, dahingestellt.
Okay. Wir haben auch mal versucht oder beziehungsweise waren mal mit einem Anbieter in Kontakt, der unser System als Teams-Modul quasi aufbauen wollte. Ist aber dann, keine Ahnung, warum, nichts raus geworden. Ja, aber ne, das wäre für mich so ein bisschen Standard, um zu sagen, okay, wenn du das in Teams abbilden kannst, ist natürlich auch eine gute Geschichte, wenn es funktioniert.
Ja.
Das wäre vielleicht so ein Ansatz auch für Sie. Ja, eben im Bereich Office 365 oder MS 365, um auf diesem Standard zu bleiben. Und dass man sagt, okay, wie kriegt man es in Teams rein? Oder eben in Anführungsstrichen eine Insellösung oder eine Lösung, die eben unabhängig zumindest von MS 365 läuft.
Ja, wir machen solche Dokumentationen tatsächlich sogar, aber halt unabhängig jetzt von den Zertifizierungen sozusagen. Also wir haben ja viele Kunden, die bei Ihnen ja auch beim Planeranbau dabei sind sozusagen. Mhm. Und da ist es schon so, dass wir die Dokumentation oder Ihnen zeigen, wie Sie es digital aufstellen können, aber inhaltlich kommt das ja aus Ihren Themen dann sozusagen von Ihnen heraus. Aber das wäre jetzt auch noch meine Frage. Wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, was das eigentlich heißt jetzt, was so ein Ergebnis wäre, dass man ein Zertifikat hat und so weiter. Aber wie helfen Sie den Kunden, das da hinzukommen? Weil ich muss ja erstmal das haben, diese Doku muss irgendwo erstmal erstellt werden, dann muss ich so ein wahrscheinlich erstes Audit durchstehen und mitmachen und das ist ja ein Prozess, da überhaupt erstmal hinzukommen. Und Sie begleiten die Firmen ja dann auch dahin und wie machen Sie das? Oder wie helfen Sie da beim Erreichen des Ziels?
Also in der Regel gehen natürlich erstmal viele Gespräche, Telefonate oder persönliche Gespräche vor, mit denen wir das System auch den Unternehmen nahebringen. Weil viele kennen halt nur die ISO 9001 und haben Angst davor. Und da muss man erstmal so ein bisschen die Angst nehmen. Und eines unserer wesentlichen Instrumente ist halt wirklich unser Muster-QM-Handbuch, was ein Neumitglied dann von uns bekommt und auf dessen Basis wir auch unsere Online-Workshops durchführen, wo sehr viele Musterformulierungen, Beispiele, Alternativformulierungen etc. drin sind, die den gesamten Standard, also alle Kriterien des Standards, abbilden. Unsere Auditoren beschweren sich manchmal so ein bisschen, dass sie sagen, ja, die Handbücher sind ja alle gleich von den Büros. Ja, passiert, weil natürlich diese Formulierungen, die wir dort in dem Musterhandbuch drin haben, aufgrund der Erfahrungen, aufgrund dessen, dass sie mit vielen Büros oder sich an vielen Büros entwickelt haben, natürlich auf die meisten Büros 1:1 passen. Und dann sagt so ein Büro, ja, wir hätten es jetzt vielleicht anders beschrieben oder anders formuliert, aber es passt so auf uns. Warum sollen wir uns jetzt noch eine andere Formulierung einfallen lassen, nur damit es anders ist?
Ja. Ich wollte gerade sagen, weil die meisten, also mal, wenn wir das ein Statikbüro angucken oder die arbeiten nicht alle, die machen alle dasselbe in Anführungszeichen, was das Ergebnis rauskommt und die Prozesse gibt's, der eine Prozess ist beim anderen auch da, der wird vielleicht ein bisschen anders, vielleicht gibt's dann U' bei dem einen und bei dem anderen Kobold oder wie auch immer und dann tauscht man da ein bisschen was aus, aber ablauftechnisch wird's ähnlich sein, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da, wenn man dieses QM-Handbuch von Ihnen bekommt, mit den Anpassungen der Formulierung oder hier Austausche von Sachen und Ergänzungen ein paar dann auch deswegen schneller an ein Ergebnis kommt, was halt passt. Als würde ich jetzt bei ISO 9001 beginnen, bei Null in Anführungszeichen, wo ich einfach noch gar nichts habe erstmal.
Das kann ich mir vorstellen, dass der Weg dahin gleich ist. Da müsste man im Prinzip tatsächlich das, was wir als Standard haben, ne, das sind zwei Seiten oder 2,5 Seiten, wo dann drin steht, dass man hat dies und die Kriterien zu erfüllen. So ähnlich müssen Sie sich das bei der ISO 9001 vorstellen. Da steht drin, das Unternehmen muss das und das umsetzen. Wie und was und in welcher Form, dann bleibt man alleine, beziehungsweise braucht dann eben diesen externen Berater. Okay. Und bei uns ist es eben dieses Musterhandbuch, was die wesentlichen Dinge abdeckt und damit kommen auch die meisten klar. Der einzige Flaschenhals ist die Zeit, die man investiert, um das zu tun. Das heißt, es geht nicht von selbst. Es ist nicht, ich kaufe mir das Musterhandbuch und habe jetzt ein QM-System. Man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Ja, und wir sagen immer, unser 48-Stunden-Ablaufplan, zwei Tage sich mit dem System beschäftigen, dann hat man die Basis, von der aus man gut arbeiten kann. Und diese Basis, die bringen wir im Prinzip in diesen Kompakt-Workshops, wie wir sie nennen, in zwei Tagen, dass wir mit Büros, die sich da beteiligen, halt an zwei Tagen diese Handbücher ausarbeiten. Erstmal in Basis. Wir haben immer viel damit zu tun, dass wir dann sagen, bitte versucht nicht direkt die eierlegende Wollmilchsau zu entwickeln und nicht direkt alles im enormen Büro umzukrempeln, sondern schreibt erstmal auf, wie ihr arbeitet. Und wenn euch dabei auffällt, wir arbeiten gar nicht so optimal, dann macht eine Maßnahme draus, bis wann ihr das zu erledigen habt und wer es machen soll. Also wer macht was bis wann. So. Natürlich wird die ein oder andere Kleinigkeit, die wird auch direkt während eines solchen Workshops schon definierbar sein. Aber man muss da wirklich aufpassen, dass sich in den 2 Tagen die Teilnehmer nicht zu sehr verzetteln. Insofern ist es ganz gut, wenn wir dabei sind und immer mal wieder sagen können, so jetzt hier und jetzt da. Wenn man 2 Tage im Büro arbeitet, dann kommen viele Fragen, ja, wie setzen wir das jetzt um? Ach, und hier wollten wir doch eigentlich immer schon mal so und da müssten wir eigentlich das und schon sind 2 Tage um und man ist bei Kapitel 2 von 10 und
erreicht. Aber das heißt vom Ablauf her, wenn jetzt wir nehmen jetzt mal an, ich habe ein Planungsbüro, ich komme zu Ihnen, würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, kriege ich dieses Handbuch erstmal und dann haben wir einen 2 Tage Workshop, wo wir uns einschließen. Ich schreibe mit Ihnen zusammen erstmal.
Was? Dieser Workshop ist nicht zwingend.
Ach so, okay, aber wenn wir es mal annehmen, wir machen den Workshop zusammen, dann würde ich 2 Tage mit Ihnen und wahrscheinlich einer Gruppe von anderen Planungsbüros gemeinsam dann mein Handbuch fertig schreiben oder ist das dann nur der erste Start oder ist das dann erstmal fertig auf dem Stand heute, wie ich heute arbeite oder wie geht's danach weiter?
Das ist ja Qualitätsmanagement grundsätzlich. Ja, der Qualitätsmanagement bedeutet, schreibe auf, was du tust und halte dich dann daran, was du aufgeschrieben hast. So, und alles andere ist der sogenannte KVP, der kontinuierliche Verbesserungsprozess, der in einem Qualitätsmanagementsystem halt auch eine Basisvoraussetzung ist. Das heißt, ich muss immer wieder hinterfragen, sind die Prozesse so in Ordnung oder will ich irgendwas verbessern? Ja. Das heißt, ich schreibe tatsächlich erstmal meinen Stand fest, den Standard definiert. Und dann gucke ich, wie kann ich mich in kleinen Schritten oder auch in größeren Schritten in einzelnen Punkten verbessern. KVP. Ja, es ist beispielsweise auch so, wenn die Auditoren, da gibt es quasi 3 Eskalationsstufen. Ja, die niedrigste oder die beste Stufe ist alles in Ordnung. Ja, ihr erfüllt den Standard. Die schlechteste ist, hier ist irgendwas, was überhaupt nicht passt. Und das ist eine sogenannte Abweichung. Die muss dann behoben werden. Und dazwischen gibt es halt das Verbesserungspotenzial. Da macht der Auditor Vorschläge beziehungsweise schreibt im Prinzip seine Ideen auf. Man könnte das und das im Unternehmen umsetzen. Und dann darf das Büro sich bis zum nächsten Mal überlegen, macht das tatsächlich so für uns Sinn und wie kriegen wir es umgesetzt? Wenn dann hinterher rauskommt, nee, das macht für uns keinen Sinn, ist das auch in Ordnung. Ja, es muss nur geprüft werden. Es muss eben beachtet werden.
Wenn ich jetzt quasi als Planungsbüro zu Ihnen komme, ich kriege das Handbuch, wir haben den Workshop 2 Tage, ich habe das Basispaket, sage ich mal, erstmal stehen, habe aber noch keinen KVP oder kontinuierlichen Verbesserungsprozess gestartet. Ja. Ich will auf jeden Fall ein Zertifikat haben. Mhm. Was muss ich tun, um auch noch das Zertifikat zu bekommen? Brauche ich erst Vorlauf? Muss ich KVP machen? Muss ich erstmal ein Jahr damit arbeiten? Oder kann ich sofort, wenn ich das Handbuch stehen habe, schon zertifizieren? Also was ist die Anforderung?
Im Prinzip geht das. Und zwar, wir sagen immer, betrachte mal nicht das System nach einem Jahr, wenn du das System eingeführt hast, wie es bei der ISO ist, sondern betrachte mal bitte das, was du jetzt festgeschrieben hast, im Vergleich zu dem, was du vorher gemacht hast. Weil letztendlich ergeben sich immer irgendwelche Verbesserungen, irgendwelche Definitionen, irgendwelche Standards, die man vorher nicht berücksichtigt hat, diese Systematik. So, und dann ergeben sich auf jeden Fall 2, 3, 5 Punkte, wo man sagen kann, ja, das hat uns schon mal bei der Erarbeitung des Qualitätsstandards, unseres Qualitätsmanagementsystems wahnsinnig geholfen. Oder streichen wir das wahnsinnig, es hat uns geholfen. So. Und dann kann das Audit auch stattfinden.
Das heißt, in der Theorie, wenn wir jetzt einen Sprint machen wollen, könnte ich, ich sag mal, heute kriege ich das Handbuch, am Wochenende haben wir einen Workshop, theoretisch in 2, 3 Wochen schon eine Zertifizierung kriegen. Oder was? Wie läuft das Zertifikat dann ab? Ist das, wenn dann kommt ja jemand vorbei, wahrscheinlich ein Auditor, haben sie ja schon gesagt. Aber ist das realistisch, was ich gerade sage?
Bitte?
Ist das realistisch, was ich gerade in der Theorie formuliere?
Theoretisch ist es realistisch, praktisch nicht. Nein.
Ja, okay.
Also wir hatten tatsächlich mal ein Büro bei einem Workshop. Die waren mit dem kompletten Team da, waren ein 10-Leute-Büro. Und die haben an diesem Wochenende im Prinzip alles zusammengefasst, was sie im Büro machen, haben neue Dinge besprochen und eingeführt und haben dann am Ende des Workshops gesagt, so, wir haben jetzt alles eingeführt, haben alle Anhänge auch so bearbeitet, dass wir mit dem System arbeiten können. Ja, ihr habt doch unser Handbuch, bitte prüft das. So, dann prüfen wir das Handbuch, ob es aus unserer Sicht passt, also ob der Standard erfüllt ist, ob die Kriterien des Standards erfüllt sind. Das geht in der Regel, ich sag mal, je nach Belastung unsererseits in 2 bis 3 Tagen. In dem Moment, wo wir sagen, ja, du bist zertifizierungsfähig, müssen wir uns natürlich einmal auch bestätigen lassen, dass das auch im Unternehmen so eingeführt wurde. Also, dass alle im Unternehmen davon wissen. War in dem Falle so, weil die ja das gemeinsam erarbeitet haben. Ja, ansonsten lassen wir uns eine kurze, formlose Bestätigung geben. So. Dann beauftragen wir den TÜV, das Audit in dem Büro durchzuführen. In der Regel sieht das so aus, dass wir den TÜV in CC setzen, die Auditoren anfragen, wer hat Zeit, wer kann das an dem und dem Standort eben kurzfristig machen. Das kann sein, dass mein Auditor sagt, pass auf, ich bin nächste Woche sowieso da in der Gegend, kann ich mal eben mitmachen. Kann natürlich auch passieren, ist auch schon mal vorgekommen, dass die Auditoren alle gesagt haben, sorry, wir sind dicht vor übernächsten Monat, kann ich hier nicht starten.
Mhm.
Dann kommt der Auditor ins Büro, natürlich Termin wird abgestimmt, es ist also nicht so, dass der Auditor klingelt und alle fallen aus allen Wolken, es wird schon vorher abgestimmt und wir sagen immer, wichtig ist, dass ein Geschäftsführer sollte dabei sein, der oder die Qualitätsmanagementbeauftragte sollte da sein und es sollte an dem Tag nicht alle anderen Mitarbeiter Urlaub haben.
Mhm.
Dass man also auch mal einen Mitarbeiter befragen kann.
Ja.
So, dann das Audit dauert so grob einen halben Tag. Und anschließend schreibt der Auditor einen Bericht, den er dann an die TÜV-Leitstelle in Köln weiterleitet. Dort wird die nochmal gegengeprüft. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Flaschenhals. Auch der TÜV hat wahnsinnige Personalprobleme, dass es da schon mal ein bisschen dauert. Es soll innerhalb von 4 bis 6 Wochen dann erledigt sein, dass, sagen wir mal, das gegengeprüft ist und die Urkunde ausgestellt werden kann. Schafft der TÜV leider nicht immer.
Okay.
Aber ich sag mal, 3 Monate wäre realistisch von der Abgabe des Handbuchs, bis man das Zertifikat hat.
Ja. Okay. Und
wenn es ganz dringend ist, wir haben auch immer noch die Möglichkeit, bis zum bestimmten Zeitpunkt selbst eine Bescheinigung auszustellen, dass das Büro im Zertifizierungsprozess ist und im Prinzip fertig ist, nur die Urkunde noch fehlt. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Audit stattgefunden hat, könnte auch von der TÜV-Leitstelle ein Brief kommen oder eine Bescheinigung kommen, ja, wir sind nur noch in der letzten Prüfung, aber die Zertifizierung ist eingereicht.
Ja.
Wenn es ganz hart auf hart kommt, dann treten wir den TÜV-Leuten auch mal auf die Füße, so nach dem Motto, komm, macht mal ein bisschen hinne. Na, das Büro, für das Büro ist es nämlich wichtig, dass es jetzt langsam passiert.
Ja, okay. Aber das heißt, vom Ablauf her, wir haben das Handbuch, den Workshop, dann haben wir nach dem Workshop, schauen Sie selber auch nochmal drüber sozusagen und sagen, das aus unserer Sicht passt es dann hin, passt es so.
Genau.
Und kriegen noch die Bestätigung, glaube ich, aus dem Büro selber, dass das umgesetzt wurde, was jetzt im Handbuch steht, dass das nicht das nur da steht, sondern auch umgesetzt wurde.
Das für alle Mitarbeiter verbindlich eingeführt wurde.
Ja, okay, und dann schicken Sie das nochmal, nee, Quatsch, dann gibt's eine Info an den TÜV, wir brauchen einen Auditor.
Genau.
Und ja, die gucken dann, wann die Kapazitäten haben. Dann kommt ein Auditor, der prüft es vor Ort und der gibt aber dann nochmal einen Bericht weiter an den TÜV oder irgendwo hin. Und dann schickt der TÜV irgendwann das Siegel zu. So habe ich es verstanden.
Genau. Der Auditor wird quasi auch nochmal überprüft.
Ah,
ja, dass er auch wirklich nach einem bestimmten Kriterienkatalog halt wirklich abgefragt hat.
Ja, ja.
Und theoretisch könnte es passieren, dass von der TÜV-Leitstelle dann jemand in dem Büro anruft und sagt, hier, der Auditor hat behauptet, er hat bei euch ein Projekt mit der Nummer XY geprüft. Gibt es das Projekt bei euch?
Okay, das heißt auch, der wird nochmal überprüft.
Ist noch nie vorgekommen.
Ja, hört sich bürokratisch an.
Hat es wohl früher mal gegeben, dass das Auditoren da nur zum Kaffeetrinken hingefahren sind und dann anschließend irgendwas abgegeben haben an Bericht. Aber die Zeiten sind lange vorbei.
Okay.
Ja, also bei uns hat es die nie gegeben, aber auch in anderen Standards sind die Zeiten lange vorbei, ja.
Okay, aber der Durchlauf jetzt mal so kurz gesprochen, wenn es drei Monate wäre jetzt so die kürzeste wahrscheinlich Zeit, kompakteste Zeit dann oder das wäre irgendwie realistisch möglich, das hinzukriegen. Was denn aber so normal? Was schätzen Sie denn jetzt ein, sagen wir, 15 Mann Architekturbüro? Wie lange ist so Ihre Erfahrung? Wie lange brauchen die vom Handbuch bis hin nachher wirklich ein Zertifikat dazu haben? Was ist so realistisch?
Ich sage immer, was kostet ein Stück Haus oder wie lange dauert die Planung von einem Stück Haus? Es kommt darauf an, es ist jetzt Juristendeutsch, ja, aber es kommt tatsächlich darauf an, wie in den Büros damit gearbeitet wird. Na, ich habe halt häufig, ich telefoniere also immer nach. Ich sage immer so scherzeshalber, ich telefoniere so lange nach, bis ich entweder euer Handbuch habe oder bis ich Hausverbot bekommen habe. Ja. Da lachen die immer und das ist aber auch gut, weil dieses positive Kennen dann da ist. Kriegt man es relativ schnell dann auch hin. Ich sag mal, diese 3 Monate sind schon irgendwo realistisch. Ja. Okay. Aber ich sag jetzt mal zwischen 3 und 9 Monaten, je nachdem, wie intensiv das Büro daran arbeitet.
Ja, und wahrscheinlich auch, wie groß die sind, könnte ich mir auch vorstellen. Ein größeres Unternehmen.
Ja, gut. Na, wir legen natürlich schon Wert drauf, dass es ein QM-Team gibt. Also wenn wir, sag mal, beispielsweise auch so Workshops vor Ort machen, die bieten wir halt auch an. Dass wir sagen, okay, wenn ihr nicht an so einem Online-Workshop teilnehmen wollt, kann auch jemand von uns 2 Tage zu euch kommen. Und dann machen wir in der Regel immer so eine 2-stündige Einführung für möglichst alle im Büro und sagen dann aber bitte jetzt gucken wir, dass wir ein kleineres QM-Team zusammenkriegen, je nach Bürogröße, ne, je Abteilung, jemand, sagen wir mal, je Hierarchiestufe, jemand aus dem Sekretariat, jemand, vielleicht ein Azubi dazu, ja, dass man einfach das gesamte Spektrum der Mitarbeitenden mit berücksichtigt. Und wir haben immer gerne den größten Kritiker dabei. Ja, der am meisten gegen dieses System oder gegen so etwas wettert, den nehmen wir mal gerne dazu, einfach zu fragen, ja, wie würdest du es denn besser machen? Ja, das funktioniert eigentlich immer relativ gut. Ja, wenn die sich dann auch eingebunden fühlen, dann gibt es auch hinterher weniger Kritik.
Ja. Und Sie haben eben noch einen Satz erwähnt, man braucht, also wenn ich es richtig verstanden habe, wir brauchen auch einen QM-Beauftragten, also eine definierte Person im Unternehmen. Ist das korrekt?
Also ja, es ist auch das ist nicht zwingend, aber es sollte schon jemand sein, der neben der Geschäftsführung, unter der Geschäftsführung den Hut dabei aufhat. Die Definition von QM-Beauftragter heißt, arbeitet der Geschäftsführung zu. So, also sollte es jemand sein, der Geschäftsführung eben die ganzen Dinge zusammenfügt und zusammenführt und vorlegt und sagt, so soll man es machen. Dadurch, dass in den Planungsbüros die Chefs auch oft noch mitarbeiten, ist das natürlich, geht das Hand in Hand und ist ziemlich vernetzt. Okay.
Da wäre auch die Frage, brauche ich zwingend einen QM-Beauftragten oder ist das optional? Also muss ich den angeben irgendwie? Das ist, der ist
ja,
dafür doch, verantwortlich,
also,
so jetzt.
Na, also wir sind aber auch nicht böse, wenn dann beim Chef QM-Beauftragter steht. Auch wenn man so schön heißt, nicht den Bock zum Gärtner machen sollte. Ja, ja. Aber gerade in kleineren Büros ist es durchaus gang und gäbe, dass auch der Chef ja das initiiert hat und eben auch mitbetreibt und eben guckt, ja, finde ich noch jemanden, der das mit mir zusammen macht oder kann ich es delegieren? Aber für uns ist ja auch wichtig, dass der Chef, also die Chefetage mitzieht, und das will. Das bringt nichts, wenn irgendein Mitarbeiter sagt, wir wollen das haben und der Chef sagt, das ist mir doch egal, mach mal. Ne? Aber halten tue ich mich nicht dran. Ne? Hatten wir tatsächlich auch schon mal, die Mitarbeiter wollten und der Chef hat gesagt, ja, können wir so machen, aber ich mache weiter so, wie ich will. War natürlich kontraproduktiv.
Glaube ich, ja. Okay, ja, spannend. Und vielleicht noch eine abschließende Frage. Sie machen das jetzt seit wie lange?
Ja, seit 17 Jahren jetzt.
18 Jahre?
Ja, knapp 18, also.
Okay, ja. Und hat sich seit, ich sag mal, die Digitalisierung ist ja wirklich in den letzten Jahren nochmal sehr stark vorangeschritten, ich sag mal, beispielsweise durch Corona und so weiter. Hat sich da in dem Bereich viel verändert, was das Thema Qualitätsmanagement auch angeht? Also hatte das großen Einfluss auf Ihre Themen?
Nein. Nicht wirklich. Der einzige Einfluss halt, das war durch Corona, als die Videokonferenzen aufkamen, dass man also öfter mal eine Videokonferenz statt eines persönlichen Besuchs vor Ort macht. Das erleichtert natürlich vieles. Na, also bis heute erleichtert das vieles. Ansonsten aber nicht wirklich. Also wir erkennen es beim Qualitätsmanagement halt nicht hundertprozentig, weil wenn überhaupt, dann sind Strukturen in den Büromanagementsystemen, in Teams hinterlegt, ja, die wir natürlich erst dann mitbekommen, wenn wir vor Ort sind und es mitprüfen, wenn wir mit dem Auditor vor Ort sind. Es kommen in den letzten Monaten, kommen immer mehr digitale Systeme. Also wir haben bei uns zum Beispiel so eine Upload-Funktion, wo jemand das Handbuch hochlädt, damit auch der Auditor sich das Handbuch vorab angucken kann. Da gibt's schon lange quasi einen Button oder Haken, wo, den haben wir mal SharePoint Only genannt. Ja, also wenn jemand die Daten digital vorliegen hat auf dem SharePoint in einem System, dann wollen wir halt da einen Hinweis haben, dass wir wissen, aha, es ist kein PDF-Handbuch hochgeladen, sondern wir müssen jetzt, oder der Auditor muss da nochmal einmal Zugangsdaten abfragen, damit er auf das Handbuch zugreifen kann, egal ob jetzt Wiki-System, ja, ob eigene QM-Software, ob SharePoint, was auch immer.
Ja, cool. Ja, ich würde sagen, spannende Themen, spannendes Gespräch für, ich sag mal, Zuhörer, Zuschauer, die jetzt, sag ich mal, mehr erfahren wollen oder, ich sag mal, sich gerade vielleicht sogar mit dem Thema schon beschäftigen oder ja irgendwo drüber nachdenken in Richtung QM oder Zertifizierung etwas zu unternehmen. Was haben Sie da irgendwo, was, wo Sie sich weiter informieren können oder wie Sie Kontakt mit Ihnen aufnehmen können zum Beispiel?
Wir sind zumindest der Überzeugung, dass auf unserer Internetseite www.planerambau.de ist sowohl ohne wie auch mit Bindestrich erreichbar, also planer-am-bau.de oder ohne Bindestrich. Und da stehen schon sehr viele Dinge drauf. Da kann man auch dann ein Beratungsgespräch, weitere Informationen einführen. Da sind auch unsere Kontaktdaten, E-Mail und Telefon. In der Regel gehen wir auch dran, wenn wir nicht gerade in irgendeinem Projekt sind, und sind auch da jederzeit gerne bereit, auch mal so eine persönliche Videokonferenz oder ein Beratungstelefonat dann eben mit den einzelnen Büros zu machen. Ja, und cool. Wir haben alle 2 Monate haben wir so ein Online-Webinar, so eine Online-Informationsveranstaltung, 1 Stunde, wo wir das ganze System dann auch mal im Detail vorstellen. Ja, das nächste ist dann wieder am 22. Juli.
Okay, ja, perfekt.
Also an alle Zuhörer, ich verlinke. Aber das ist auch über unsere Website möglich.
Ja, ich verlinke die Seite unter dem Video bzw. dem Podcast, da können Sie auf jeden Fall nochmal draufklicken. Genau. Ansonsten, Herr Dr. Mahold, vielen, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Hat Spaß gemacht.
Ja, sehr gerne.
Ja, vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, gerne einen Daumen hoch da lassen, Kanal abonnieren. Und Herr Dr. Mahold, vielen Dank.
Und nochmal vielen Dank an Sie.
Tschüss.